dann schreit das so günstig. Schnäppchen.
Ja. Ist der Value-Faktor nicht eigentlich schon tot?
Das war die Sternstunde von Momentum.
Ist das so?
Momentum funktioniert natürlich nicht in jeder Zeit.
Einfach mal das die Luschen rausnehmen.
Genau.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich wieder mal die vier Buchstaben des Indexing, MSCI, aber mal nicht der World und nicht der Acqui, sondern wir schauen mal auf Strategien für diejenigen, die etwas gezielter investieren möchten, die vielleicht sogar auch ein bisschen schlauer sein wollen als der Markt, die bestimmte Renditetreiber in den Fokus nehmen wollen. Und da sind wir beim großen Zoo der Faktorstrategien. Smart Beta Investing kann man es auch nennen, was sich dahinter verbirgt und ob das vielleicht etwas für dein Portfolio ist, wie du gezielt von einer Momentum-Strategie profitieren kannst, die nur auf die trendstärksten Werte geht. Das und mehr diskutiere ich heute wieder mit Manuel Bermes von MSCI, dort verantwortlich für das ETF-Geschäft in der Dachregion. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Faktor Investing. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist es für eine Grundidee zu sagen, naja, ich möchte jetzt doch nicht den ganzen Markt kaufen, sondern ich suche mir nur gewisse Werte raus, die ich aber nicht aktiv selektiere, sondern anhand bestimmter Kennzahlen.
Faktoren, um damit mal zu beginnen, sind, wir nennen es auch Investmentstile, sind verschiedene Eigenschaften, Charakteristika von Unternehmen und oder deren Aktien, die auf eben bestimmte Variablen einzahlen. Das heißt, wir versuchen über Faktoren, das sind wissenschaftliche Grundlagen, Unternehmen, Aktien zu selektieren, die eben sehr ähnliche Eigenschaften mitbringen und dann den entsprechenden Faktorindex konstruieren.
Da könnte ich mir einen ganz einfachen Faktor ausdenken. Könnt ihr einfach sagen, nur die Größten. Ich könnte ja sagen, also hier am Ende, ne, Big Tech ist sowieso ein Thema, auch in den anderen Sektoren wird das Wirtschaftsleben immer komplexer, gerade auch die Markteintrittsbarrieren immer höher, die Investitionen immer höher, der Regulierungsaufwand. Naja, da kommen viele kleine Unternehmen gar nicht mehr mit, aber es entstehen immer größere Einheiten. Also wäre es schon ein Faktor zu sagen, ich nehme einfach die 25 größten Unternehmen der Welt?
In der Richtung korrekt. Wir würden es Size-Faktor nennen. Die Umsetzung ist dann oft deutlich komplexer und das gilt generell für Faktor Investing. Es ist, manchmal sind es relativ triviale oder im Ansatz triviale Gegebenheiten, Eigenschaften, die wir uns da anschauen. In der Konstruktion ist Faktor Investing aber durchaus eine sehr komplexe Materie.
Okay,
aber aber auch, und das ist ganz wichtig, wie unsere Standardindizes eben auch komplett regelbasiert funktioniert. Auch da sitzt bei uns niemand im Kämmerlein und legt dann verschiedene Werte fest oder legt verschiedene Gewichte dieser Werte fest, sondern das folgt bei uns natürlich auch in dem Fall den entsprechenden Faktorindex-Regelwerken.
So, also wenn es schon mal komplex ist, heißt das, wir haben eine Aufgabe heute, denn wir müssen diese Komplexität da mal irgendwie rauskriegen, denn ne, wir reden über ETFs und ETF heißt nicht nur Exchange Traded Fund, sondern ETF muss heißen einfach, transparent und fair. Insofern mal gleich die Frage, was gibt's denn überhaupt für Faktoren, die wissenschaftlich fundiert sind, nach denen ihr euch auch orientiert und die man dann auch nach dem ETF-Prinzip investierbar macht? Kann.
Unser Faktor Zoo ist gar nicht so groß. Wir haben 7 Faktoren, die eben, wie genannt, wissenschaftlich fundiert sind. Da werden jetzt nochmal ein paar wenige mit dazukommen, aber erstmal haben wir 7 Faktoren. Das ist zum einen Value. Value kennen wahrscheinlich viele noch aus der Vergangenheit. Wir schauen uns Unternehmen an, beziehungsweise die Aktien der Unternehmen an, die relativ, und das ist immer ein relativer Vergleich zu allen anderen Unternehmen aus dem Ausgangsuniversum, vielleicht ganz kurzer Exkurs zum Ausgangsuniversum. Auch unsere Faktorindizes basieren immer auf unseren Standardindizes. Also beispielsweise MSCI World Faktor XY Index. da wo MSCI World draufsteht, ist am Ende auch immer ein MSCI World drin im Fundament. Das ist nochmal ein ganz
entscheidender Aspekt. Komplett, sondern dann aus diesem Universum MSCI World 1320 Werte werden dann diejenigen rausgefiltert, die bestimmte Kriterien erfüllen, am besten in Relation zum sonstigen Universum.
Genau so ist es. Ich würde es gerne am Beispiel
also
nimm mal Value, weil Value ist uns ja
vertraut. Ne? Also da denken wir ja immer gleich hier an den Kollegen, der gleich mehrfach hier im Studio präsent ist, in Form von Entchen, in Form von einer Cola-Dose, nämlich Warren Buffett natürlich sowieso mit seinem Spirit, der ja als Value-Investor geht. Kann man also sagen, der MSCI World Value ist der Buffett-Index?
Ich glaube, von der Grundausrichtung kommt das schon sehr gut hin. Bei Value schauen wir uns Aktien an, die eben günstig im Vergleich zu allen anderen Aktien bewertet sind, nach verschiedenen Subkategorisierungen.
Was heißt also, jetzt günstig?
Günstig heißt, ich habe einen Aktienkurs, der im Verhältnis günstig ist zum beispielsweise dem Buchwert des Unternehmens. Beispielsweise in Bezug auf den zukünftigen Gewinn, prognostizierten Gewinn dieses Unternehmens, also KGV oder PE.
Also Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, gibt es noch was irgendwie relevant ist?
Wir schauen uns auch immer an, also das sind erstmal die Variablen, wir schauen uns auch immer gewisse Stabilitäten in diesen Variablen an und wir haben Schwellenwerte, weil es kann sein, dass diese Ausreißer in den Variablen, dass da was anderes dahinter steckt. Beispiel, wenn ich eine Aktie habe, deren Kurs sehr stark gefallen ist auf einmal, dann ist auf dem Papier das KBV und das KGV sehr anständig. Dann wird die Aktie
dann
natürlich
schreit
sehr
das
günstig.
So Schnäppchen. Ja.
Aber das können natürlich auch gewisse Fallen sein, wie wir es auch nennen. Und das sind die Unternehmen, die wir natürlich nicht im Index haben wollen.
Das kann dann halt eben so eine Value-Falle sein. Und it's cheap for a reason.
Genau so
sozusagen. Und irgendwann verändern sich dann auch die Gewinnzahlen da hinten dran. Und dann hat man gesehen, es ist doch nicht so günstig. Genau. Siehe die deutsche Autoindustrie. Ja, das wäre so ein Beispiel.
Also dafür korrigieren wir dann, dass wir eben die Ausreißer nach oben, nach unten begrenzen. Wir schauen uns gewisse Volatilitäten darunter auch an, im Faktorbereich insgesamt.
Aber es ist ja schon so, also wenn wir jetzt bei Value sind und ich nehme dann so ein MSCI World Value, kann ich schon sagen, also da sind jetzt die gemessen an diesen Kennzahlen günstigsten Unternehmen aus dem Universum des MSCI World drin.
Genau, so ist das.
War ja in den letzten Jahren nicht unbedingt die beste Alternative, dort zu investieren. Ja, Value ist nach dem New Economy Boom 10 Jahre sehr, sehr gut gelaufen. Aber die letzten 10 Jahre waren für Value schwierig. Weit, weit hinter dem MSCI World, weit auch hinter anderen Faktoren geblieben. Weshalb man sich ja manchmal auch gefragt hat, ist der Value-Faktor nicht eigentlich schon tot? Ja, braucht sie noch oder ist das eine Resterampe von Unternehmen, die halt aus gutem Grund so niedrig bewertet sind? Und die andere Frage, die ich mir dann eher stelle, ist bei dieser Art von Value Investing nicht auch zu früh die Upside nach oben weg? Weil wenn ich immer nur die günstigsten habe, dann habe ich ja Unternehmen, die irgendwann vielleicht die erfolgreiche Trendwende schaffen, ja, die auch mal wieder eine Bewertungsprämie am Markt aufbauen. Die werden dann, die laufen vielleicht immer noch weiter, aber die werden dann zu teuer, relativ zum Rest, der ja immer noch billig geblieben ist. Und wirklich habe ich immer irgendwie so Bodensatz.
Ich würde gerne mal auf den generellen Ansatz des Faktor-Investing zu sprechen kommen. Das ist, dass verschiedene Faktoren in verschiedenen Marktgegebenheiten, b auch volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unterschiedlich funktionieren. Unterschiedlich je nach Bedingungen, Marktbedingungen und volkswirtschaftliche Bedingungen und unterschiedlich zueinander. Es gibt Zeiten, da funktioniert der eine Faktor in der Theorie besser und es gibt Zeiten, da funktioniert der andere Faktor in der Theorie besser, um auf Value zu kommen. Wir hatten Value gerade in der Niedrig- oder sogar Negativ-Zinsphase in den letzten Jahren, hat sich Value relativ schwer getan, aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast. Umgekehrt in diesem Jahr beim MSCI World Value der beste Faktor gegenüber dem MSCI World, aber eben auch gegenüber den anderen.
Und das sind Zeiten des KI-Booms.
Und das sind Zeiten des KI-Booms. Das heißt, es kommt immer drauf an und die Faktoren sind auch so gebaut, es ist intendiert, dass die untereinander eine teilweise niedrige Korrelation oder sogar auch mal eine negative Korrelation haben. Das bedeutet, eben im einen Fall funktioniert der eine Faktor gut und im anderen der andere. Und umgekehrt. Und bei Value ist so ein klassischer Fall, dass es einfach Marktphasen gibt, in denen Value bessere Zeit hat und eben Marktphasen, in denen Value relativ gesehen nicht ganz so tolle Zeit hat.
Wobei man natürlich auch bei diesen Kennzahlen, die du da gerade erwähnt hast, speziell im Fall Value, durchaus jetzt mal kritisch hinterfragen kann, ob sie noch zeitgemäß sind. Ne? Also Kurs-Buchwert-Verhältnis ist natürlich etwas, was so alles das, was du in einer Bilanz eben nicht abbilden kannst, außen vor lässt. Ja, also Netzwerkeffekte beispielsweise, selbst geschaffene Markenrechte, die du nicht aktiviert hast, das steckt dann da alles gar nicht drin. Ja, und diese Netzwerkeffekte sind ja zum Beispiel der entscheidende Grund auch von, warum Firmen wie eine Meta-Plattforms, wie eine Alphabet so wertvoll sind. Also insofern kann man, gerade wenn man auf dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis schaut oder auch an irgendwelche Durchschnitte für Märkte entwickeln, das vergleicht mit vor 20, 25 Jahren, kann immer sagen, da hat sich schon was getan. Ne? Und diese Kennzahlen, die müssen auch weiterentwickelt werden.
Und so entwickeln wir natürlich auch die Faktorindizes weiter. Wir schauen uns immer auch andere Variablen an. Das heißt, die Konstruktion ist auch nicht zwingend starr, sondern die wird natürlich auch im Laufe der Jahre angepasst. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben nicht nur einen Subfaktor nehmen, sondern verschiedene Subfaktoren. Wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen nur aufs Kurs-Buch-Verhältnis, ja, dann würden wir, wenn man mal in die Finanzbranche schaut, die Finanzwerte, die haben fast per Definition ganz andere Kursbuchwerte als das Produzieren des Gewerbes.
Hast ja teilweise die Situation gehabt in den Finanzwerten, dass du Kurs-Buchwert-Verhältnisse von 0,3 und 0,4 über Jahre hattest.
Genau, ja. Genau darauf will ich hinauskommen. Und deswegen sind es eben verschiedene Subfaktoren, die wir hier einbeziehen, um auch hier die Balance zu finden. Denn am Ende ist es auch das wieder, es ist immer ein Kompromiss, es ist immer ein Trade-off dieser verschiedenen Variablen und Subvariablen.
Jetzt ist ja bei Value nur ein Faktor, hast du gerade gesagt. Ihr habt noch mehr.
Wir haben noch mehr.
Was ist denn sonst noch alles im Faktor-Zoo dabei?
Ein ganz prominenter Faktor, gerade in den letzten 2-3 Jahren, war Quality. Hier schaut man sich an, wie qualitativ hochwertig, wie gesund, in Anführungszeichen, ist die Bilanz eines Unternehmens. Da schauen wir uns an beispielsweise den Verschuldungsgrad des Unternehmens, beispielsweise die Stabilität der Gewinnentwicklung, beispielsweise in Return on Equity, also die Frage, wie hoch ist mein Gewinn in Bezug auf das eingesetzte Eigenkapital. Also auch hier verschiedene Subvariablen, die wir dann zum Quality-Faktor substituieren.
Das ist natürlich was viele Anlegerinnen und Anleger anspricht. Ja, ist ja auch gerade in sozialen Medien immer so ein Thema Qualitätsunternehmen. Ne? Jeder will in Qualitätsunternehmen investieren. Value hat schon irgendwie so wieder auch diesen Schnäppchencharakter. Ne? Cheap for reason hatten wir schon. Aber ja, Qualitätsunternehmen hört sich ja schon mal super an. Wenn ich jetzt mal so gucke, MSCI World Quality, der weicht nicht allzu weit ab vom MSCI World auf Basis der ETFs. Denn wenn man in die ETF-Namen reingeht, stellt man fest, da ist häufig gar nicht der MSCI World Quality drin, sondern da stellen wir fest, da ist es ein MSCI World Sector Neutral Quality. Was verbirgt sich denn dahinter?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir uns Faktorindizes anschauen, auch immer die Frage stellen, woher kommt denn Performance, woher kommt denn Risiko? Und in der entwickelten Welt, also bei den Developed Markets, also im MSCI World, ist die Frage der Sektorallokation in den letzten Jahren, Jahrzehnten die entscheidende Frage gewesen. Das systematische Risiko, die systematische Allokation nach Sektoren war die ganz entscheidende. Nicht Länder und auch nicht Einzeltitel, wie man häufig vermuten würde. Spielt natürlich alles eine Rolle. Aber am Ende ist die Frage der Sektorallokation.
Also war letztendlich kann ich es darauf reduzieren, war ich in Tech? Oder
Tech ist
war ich in der richtigen Phase eben nicht in Tech.
Tech ist natürlich ein ganz bedeutender Bestandteil der Sektorallokation. Da kommt aber noch einiges mehr hinzu. Wenn man sich mal dieses Jahr anschaut, soweit ist Communication Services der bestperformendste Sektor. Financials haben dieses Jahr eine tolle Performance hingelegt. Also das ist oft Tech gewesen, aber es ist jetzt nicht nur Tech, sondern es kommt insgesamt auf die Allokation an und das wie immer nach oben und nach unten. Also die Frage, ist man in Anführungszeichen den richtigen Sektor investiert? Und ist man in den Sektoren, die eben nicht so gut funktionieren, dann auch entsprechend weniger.
Wobei ich festgestellt habe, wenn du so seit für die letzten 30 Jahre schaust, hast du eigentlich immer einen ganz guten Switch zwischen zwei Sektoren gehabt.
einerseits Tech, andererseits Energy, was im Wesentlichen Öl ist. Ja, wenn Tech gelaufen ist, ist Öl in der Regel nicht so gut gelaufen. Und wenn Öl dann mal richtig lief, ja, wie auch dann in der Reopening-Phase nach Corona, als die Energiewerte richtig billig waren, hatte Tech damals Zinsanstieg erstmal ein kleines Problem. Ja, also damit kann man es gut machen, aber zeigt einfach nur, also Sektorallokation ist sehr wichtig. Und warum geht ihr jetzt bei diesen Qualitätswerten den Weg, dass ihr sagt, naja, also Sektorallokation wollen wir da gar nicht machen?
Weil wir sagen, uns geht es in dem Fall, wenn jemand in einen Faktor-Index, Faktor-ETF investiert, dann will man ja besonders dieses Faktor-Signal abbilden. Man will ja die Variablen, man will in die Unternehmen, die ein ganz, wir nennen das auch Exposure zu dem Faktor, ein ganz hohes Exposure zu dem spezifischen Faktor haben. Und wenn wir das gerade bei Quality nicht sektorneutral tun, dann haben wir wie so ein Grundrauschen dieser Sektorallokation. Das heißt, wir haben viel Performance- und Risikobeitrag eben aus der Sektorallokation und das wollen wir eben nicht mit dem Faktor Index
wahrscheinlich,
umsetzen.
Wahrscheinlich habe ich sonst nur Technologiewerte. Ne?
Das ist genau
weil
der Punkt.
Die haben die saubersten Bilanzen, die zumindest in den letzten Jahren, ihr guckt ja wahrscheinlich dann immer auf 3 bis 5 Jahre, die stabilsten Erträge und haben auch die höchsten Margen.
Wir hätten eine massive Sektorverzerrung, das ist genau der Punkt. Es ist nicht nur Tech, sondern auch noch ein paar andere Sektoren, aber eben um diese übersteigerte Sektorverzerrung herauszunehmen, haben wir uns hier für den Sector Neutral Quality entschieden und der ist auch am Ende schlicht und einfach sauberer konstruiert, weil er das Quality-Signal deutlich besser abbildet.
Value haben wir, die Schnäppchen. Quality haben wir, das, was jeder will, Qualitätsunternehmen. Dann haben wir schon über Size gesprochen, ne? Entweder die ganz Großen oder die ganz Kleinen oder dann eben alle gleich gewichtet, ja, Equal Weight, ja, auch das gibt's ja als ETF inzwischen handelbar. Dann gibt's für diejenigen, die es ein bisschen ruhiger wollen, das Thema Low Volatility beziehungsweise Minimum Varianz. Da wird's dann auch statistisch ein bisschen schwierig. Also erinnert euch, wie das damals war, so Varianz. Ich erinnere mich, Stochastik-Klausur. Nee, brauchen wir nicht. Aber also mein Lieblingsfaktor in diesem Zoo ist ja Momentum. Ja, Momentum ist ja sowieso das, was wir wollen, da wo sich wirklich Trends widerspiegeln. Und Momentum ist ja letztendlich, man kauft die Aktien, die am besten gelaufen sind. Und macht also genau das Gegenteil von dem, was Warren Buffett rät. Denn Warren Buffett sagt uns ja, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Aber genau das machen Momentum-Indizes, oder?
Genau das machen Momentum-Indizes. Und im Ergebnis ist es auch genau das. Wir schauen uns die Aktien an, die in den letzten Monaten gut gelaufen sind und investieren die Aktien, die in den letzten Monaten gut gelaufen sind. Unter diesem sehr trivialen Ergebnis ist ein hochkomplexer Prozess. Momentum ist in der Konstruktion ein sehr komplexes Verfahren, ein sehr komplexer Index. Aber nochmal auf Warren Buffett zunächst einzugehen. Er hat recht und hat nicht recht. Schlicht und einfach aufgrund der Tatsache, dass, wie eingangs gesagt, manche Faktorindizes in der einen Wetterlage gut funktionieren und andere in der anderen Wetterlage gut funktionieren. Oder um das Beispiel mit dem Zoo nochmal aufzugreifen, was ich sehr schön finde, manche Faktoren fühlen sich in dem einen Ökosystem wohler und andere eben in dem anderen Ökosystem. Wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen, hatten tatsächlich Value und Momentum eine negative Korrelation. Das heißt, wenn der eine funktioniert hat, hat der andere nicht funktioniert. Und in den letzten Jahren, du hast es angesprochen, wenn man jetzt mal die letzten 1-2 Jahre ausblendet, hatte Value eine nicht ganz so tolle Zeit. Das war die Zeit des Momentum. Warum? Weil wir in der Niedrigzinsphase waren, weil wir eine sehr hohe Liquiditätsversorgung insgesamt in den Volkswirtschaften hatten, von den Zentralbanken getrieben, nach Corona insbesondere. Das war die Sternstunde von Momentum, hat genau das gemacht, was der Faktor am Ende auch, wie man es vermutet hätte, was der Faktor tut. Natürlich gab es in den letzten 20, 30 Jahren auch Zeiten, in denen Value extrem gut funktioniert hat und Momentum nicht ganz so stark. Deswegen, Warren Buffett hat recht für manche Zeiten, er hat aber genauso Unrecht für viele andere Zeiten und in den letzten Jahren war das Pendel dann doch eher auf der Momentum-Seite. Aber eben in diesem Jahr die Ausnahme, Value der bestperformendste Faktor im MSCI World, Momentum aber auch noch mit einer positiven, aktiven Rendite gegenüber.
Ja, Momentum sieht ganz gut aus und das ist vielleicht ja auch, also jetzt hast du gesagt, hochkomplex, ist vielleicht das, was man am allereinfachsten versteht.
Ja, sondern man sucht das, was, wo ein starker Trend ist, und Momentum stelle ich mir persönlich jetzt ja nicht so wahnsinnig schwierig vor, sondern ich muss einfach, wenn ich das Momentum über 12 Monate berechnen möchte, den Kurs von heute durch den Kurs von vor 12 Monaten teilen, und dann gruppiere ich alle Aktien aus dem MSCI World 1320 in absteigender Reihenfolge danach, und dann, mein Gott, kaufe ich halt die mit den 200 kleinsten Plätzen ganz vorne. So könnte man sich's vorstellen. Was ist daran komplex?
Das kann man genauso machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben einen etwas anderen Anspruch, wie wir an das Thema gehen, denn so ein bisschen wie in der Medizin, der Ansatz hat ein paar Nebenwirkungen.
Was hätte der Ansatz, den ich dir gerade gesagt habe, für Nebenwirkungen?
Es kann ein paar harmlose Nebenwirkungen geben, oder um auch nochmal in dem Bild zu bleiben, Nebenwirkungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten, und andere, die vielleicht mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit auftreten. Was wir zum Beispiel tun in der Indexkonstruktion, und das ist ein ganz zentraler Aspekt, wir korrigieren für die Schwankung. Da sind wir wieder in der Stochastik. Wir korrigieren für die Volatilitäten in den Aktien. Um das konkreter mal zu veranschaulichen: Wenn ich eine Aktie habe, die hat ein starkes Momentum.
Ist also stark gestiegen.
Ist stark gestiegen in den letzten 6 Monaten, in den letzten 12 Monaten. Ist das eigentlich ein typischer Kandidat für unseren Index. Aber wenn diese Aktie dazwischen einmal Achterbahn gefahren ist, dann hat es am Ende, wenn ich mir den Wert vor 12 Monaten anschaue und den Wert heute anschaue, ist die Aktie ja trotzdem gestiegen, aber zwischendrin eine große Achterbahnfahrt hingelegt hat, dann ist es eben nicht die Aktie, die ich gerne haben möchte.
Warum nicht?
Weil die Volatilität ja teilweise mit dem Unternehmen zusammenhängt, mit dem Umfeld, in dem das Unternehmen agiert, mit der Aktie agiert, weil andere Variablen, andere Faktoren eine gewisse Ausprägung haben, die zu dieser Volatilität führen kann. Blick nach vorne. Und es natürlich dann eine andere Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Volatilität auch weiterhin stattfindet. Und das ist eben genau die Aktie, die ich dann nicht haben will, sondern ich will idealerweise in meiner idealen Welt die Aktie haben, die steigt, die kontinuierlich steigt, die stabil steigt und die alle Kennzahlen so zeigt, dass man das auch wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung eben auch weiterhin so erwarten kann. Deswegen korrigieren wir ganz bewusst und ganz streng nach diesen Volatilitäten.
Das heißt also, ihr macht nicht einfach die simple Rechnung Kurs heute durch Kurs von vor 12 Monaten, sondern ich habe eben schon mal rausgehört, du hast gesagt 6- und 12-Monats-Momentum. Ihr schaut euch das an über 2 Zeiträume, also halbes Jahr und komplettes Jahr. Und diese Werte bereinigt ihr dann irgendwie noch um das Risiko, wenn man mit Risiko jetzt mal sagt, Kursschwankungen, statistisch gesprochen Volatilität.
Genau so ist das. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, vor ein paar Jahren haben wir uns nur die 12-Monats-Sicht angeschaut und haben dann aber gemerkt, wir brauchen eine kurzfristige Komponente. Deswegen 6 Monate, Hälfte dazugenommen. Warum? Wir erleben eine immer schnellere Trends und auch eine immer schnellere Trendumkehr.
Ist das so?
Das ist tatsächlich ist
so. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wie lang jetzt dieser Tech-Trend schon geht, ja, und diese Outperformance von IT, ja gut, ist halt mal immer so eine kurze Phase, wo man vielleicht mal innehält, aber dieser IT-Trend ist doch schon sehr nachhaltig. Ja. Oder wenn wir in die andere Richtung gucken, was läuft nicht? Also Basiskonsum läuft, abgesehen von Tabak, wo wir ja nach einer wirklich langen Abschwungphase jetzt wieder positives Momentum sehen, aber läuft doch Basiskonsum schon seit Jahren nicht.
Das ist nochmal der Unterschied zwischen dem Sektormomentum. Ich kann auch Ländermomentum berechnen, kann auch für gesamte Indizes, für große Blöcke Momentum berechnen. Wir gehen auf die einzelne Aktie. Das heißt, wir schauen uns das Momentum, und so muss es ja auch sein, der einzelnen Aktien an. Naja, und wenn man sich dann mal den Tech-Sektor anschaut, also da fallen mir schon ein paar Werte ein, die diese Achterbahnfahrt in den letzten 12, 18, 24 Monaten aber deutlich gegangen sind. Und dann reden wir ja auch teilweise von Kursrückgängen von 30-40%. Mittlerweile haben sich viele wieder erholt. Wir sind ja sowieso eher gegen Höchststände insgesamt im Markt. Aber es ist nicht so, dass das jetzt eine glatte Linie nach oben gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Und das gilt vor allem für den Tech-Bereich. Und was wir dann auch machen, es gibt ja Aktien, die haben ein stärkeres Momentum. Andere haben ein geringeres Momentum. Wir wollen die Aktien, um das Momentum-Signal noch besser greifen zu können, wir wollen die Aktien selektieren, die eben ein starkes Signal haben. Also gewichten wir auch um. Wir gewichten um Gewicht im MSCI World. Und dann legen wir nochmal einen Faktor drüber. Die Aktien, die noch stärkeres Momentum haben, die bekommen höheres Gewicht im Index. Andere bekommen niedrigeres Gewicht im Index. Und um nochmal auf eine Nebenwirkung einzugehen und dieser Move von 12 Monate auf 12 und 6 Monate kombiniert, bedingt einen höheren Turnover, also auch hier einen höheren Umschlag im Index. Und jetzt hat man bei Momentum ohnehin sehr hohe Umschlagsquoten im Index. Und das ist wieder ein klassischer Trade-off. Das ist wieder eine Kompromisslösung, das ist wie so im echten Leben. Man muss dann Kompromisse eingehen und das ist auch gut und wichtig so. So schauen, will ich das Signal perfekt abgreifen, ideal begleiten. Und die Nebenwirkung ist eben ein hoher Turnover und somit auch eine hohe Handelsaktivität und somit auch am Ende höhere Handelskosten. Und in diesem Spannungsfeld muss man sich am Ende bewegen.
Also ich nehme erstmal mit, meine Liste ist eine gute Grundidee und letztendlich ist es das auch, was ihr macht. Aber ihr verfeinert es ein bisschen, 2 Zeitebenen, die Korrektur über das Momentum und ja, ihr seid als Indexanbieter auch ein bisschen auf der Seite von uns Privatanlegern, die ja immer dann, wenn in einem Fonds, in einem ETF, in einem Produkt viel umgeschichtet wird, natürlich auch Kosten tragen müssen. Und deswegen sagt ihr, naja, eigentlich würde das Momentum sehr, sehr viel Umschichtungen vorschlagen, aber ihr versucht, diese Umschichtungen zu reduzieren. Wie häufig, wie viel wird denn in so einem Momentum-Index, nehmen wir mal den globalen, jetzt tatsächlich umgeschichtet?
Das kommt immer sehr drauf an. Das kommt auf die eingangs erwähnten Marktphasen an, auf die volkswirtschaftlichen Bedingungen. Wir haben Marktphasen, die ohnehin von einer hohen Volatilität geprägt sind. Das haben wir ja in der Niedrig-Negativ-Zinsphase fast vergessen, dass Märkte auch Volatilitäten haben können. Aber ich kann mich noch an eine Finanzkrise erinnern, an eine Staatsschuldenkrise in Europa erinnern, um mal 2 zu nennen. Corona relativ schnell. Wir waren aber auch schnell wieder zurück im Ursprung, in denen der Index natürlich deutlich mehr umschichtet, weil wir eben für dieses Risiko korrigieren beispielsweise. Dann haben wir Marktphasen erlebt, wieder in der Niedrig-Negativ-Zinsphase. Da ging der Markt sehr lange, sehr stabil nach oben. Aus den Phasen
und wahrscheinlich auch immer mit denselben Werten.
Und dann oftmals mit denselben Werten, weil sich Momentum dann auch manchmal so ein verstärkender, sich selbst verstärkender Effekt zeigt. Aus den Marktphasen sind wir in den letzten Jahren deutlich herausgekommen. Wir hatten Corona, wir haben natürlich dann eine andere Zentralbankpolitik erlebt. Wir haben Zinssteigerungen an vielen Stellen erlebt. Jetzt sehen wir wieder die ersten Zinssenkungen. Wir haben die Zolldiskussion in diesem Jahr gehabt, geopolitische Themen. Das heißt, wir gehen wieder in etwas mehr richtungslosere Märkte und trotzdem hatten wir in diesem Jahr, dann kommt die Währung noch dazu, ganz vergessen, Abschwächung des US-Dollars gerade in diesem Jahr. Das heißt, wir gehen aber in eine Phase, die nicht mehr geprägt ist über jahrelange gleiche Richtung. Das heißt, hier haben wir jetzt einen höheren Umschlag. Wir haben teilweise Jahresumschlagszahlen. Wir haben 4-mal im Jahr unseren Standard-Index-Review, das jetzt auch für den Momentum eingeführt. Da reden wir schon von einigen Dutzend Prozent, die ausgetauscht werden. Was bedeutet, dass man in so einem Zeitraum von 2-3 Jahren auch durchaus den gesamten Index einmal austauscht.
Das sind ja in diesem weltweiten Momentum-Index so ungefähr 350 Werte drin. Das ist ja so ein Viertel der Grundgesamtheit. Warum so viele? Könnte man nicht ein viel besseres Ergebnis erzielen, wenn man sagt, man nimmt wirklich nur die Trendstärksten und sagt jetzt tatsächlich 100 Werte?
Auch das ist wieder eine klassische Abwägungsfrage, eine klassische Kompromisslösung. Irgendwo muss man sich natürlich festlegen. Es gibt da kein Optimum. Es gibt, das muss man überlegen, will man, man könnte auch hergehen und sagen, naja, wir schließen nur 20-30% aus dem MSCI World, die so gar kein Momentum haben oder die eine ganz hohe Volatilität haben.
Einfach mal die Luschen rausnehmen.
Genau,
gar nicht nach Exzellenz streben, sondern Fehler vermeiden.
Genau. Und da will man aber auch, das ist genau die gleiche Argumentation, man will natürlich dieses Momentum-Signal bestmöglich abbilden. Und wenn ich jetzt nur 10-20% aus dem Index herausnehmen würde, dann würde mir dieses Signal im Grundrauschen einfach untergehen. Umgekehrt, wenn ich sage, ich mache nur 100 Unternehmen von 1320 in der Ausgangsbasis, habe ich nicht mal 10%, habe ich wieder Konzentrationsrisiken. Will ich ja auch nicht haben. Will keine Konzentrationsrisiken. Mein Turnover wäre noch viel höher, weil natürlich die Frage an der Spitze, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Frage an der Spitze, die wird ja ständig neu beantwortet. Das heißt, ganz oft ein Umschlag in die Unternehmen. Das heißt, noch höheren Turnover. Ich hätte eine viel höhere Konzentration und somit natürlich auch das Risiko, dass es dann auch mal schief geht. Deswegen hier guter Weg in der Mitte, für den wir uns hier entschieden.
Jetzt sagst du, ich will keine Konzentration. Warum nicht? Also man kann natürlich beim MSCI World, MSCI Acqui immer über die Klumpen sprechen. Da haben wir ja auch schon einen eigenen Podcast drumherum gemacht, wo du das mal wirklich spannend eingeordnet hast mit auch Daten zum ökonomischen Exposure-Gewichtung, nicht nur nach Ländern, sondern nach Umsatzanteilen, auch gezeigt, wie die Sektoren da reinspielen. Und das ist das eine. Das ist das breit gestreute. Aber wenn ich jetzt dann so in so ein Momentum gehe, vielleicht will ich ja dann gerade einen Satelliten haben, der wirklich aggressiv auch dieses Momentum spielt.
Also Faktor ist ein ganz klassischer Satellitenindex zum MSCI World, zum MSCI Acqui als Fundament, wie wenn man ein Haus baut. Das Fundament steht dann eher auf diesen sehr breiten Füßen und dann geht man in diese Satelliten wie eben Faktorindizes rein. Von daher, das stimmt absolut. Und trotzdem will ich ja so ein paar Rahmenbedingungen im Griff behalten. Man könnte ja auch dann im Extrem beantworten die Frage mit, na, dann nehme ich nur 5 Werte. Das kann man dann bei Einzeltitel vielleicht abbilden. Also man will ja schon hier auch eine Balance halten. Das soll am Ende ja schon ein investierbarer Index dabei rauskommen. Und da haben wir uns eben entschieden, dass wir da 350, 400 Werte im MSCI World Momentum haben und eben nicht die 100 oder die 50 Werte und somit ein hochkonzentriertes Portfolio.
Gleichzeitig kann ich damit natürlich auch sagen, also mit 400 Werten, wobei ich natürlich auch diese 400 Werte dann nicht gleich gewichtet habe, sondern einerseits nach Momentum, andererseits spielt ja auch die Größe dabei wieder eine Rolle. Wenn eine Nvidia drin ist, wird die immer aufgrund ihrer Größe ein anderes Gewicht haben als jetzt beispielsweise ein deutscher Nebenwert. Aber ich habe insgesamt ja immer noch ein recht breites Portfolio, was halt häufiger sein Gesicht ändert, was jetzt nicht das klassische Weltportfolio ist, aber was zumindest dieses Einzelwertrisiko drastisch reduziert. Und das ist ja auch das, was wir als ETF-Anlegerinnen und Anleger sowieso wollen. Damit kann ich doch eigentlich auch sagen, naja, also wenn Momentum die Trendstärksten rausnimmt und ich davon ausgehe, dass Märkte eigentlich immer von Trends leben, die häufiger auch länger laufen, als man das vielleicht so gemeinhin erstmal erwarten würde, dann kann ich doch auch meinen Kern, den MSCI Momentum, nehmen, oder? Ich muss doch gar nicht unbedingt überall sein. Ich kann auch sagen, ich nehme einfach das Beste.
Das kommt natürlich mit einem gewissen anderen Risiko. Also natürlich haben die Faktorindizes andere Risiken als jetzt der MSCI World als große Basis. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, Momentum funktioniert natürlich nicht in jeder Zeit. Also wenn man jetzt von Marktphasen, wenn man mal 20 Jahre zurückblickt, Marktphasen mit vielleicht hohen Zinsen, denn das ist bei Momentum, bei den Unternehmen ja häufig der Fall, das sind dann oft keine Value-Unternehmen. Die sind eben nicht günstig bewertet, sondern sie sind relativ teuer. Sie haben eine gewisse Wachstumserwartung eingebaut. Und wenn ich jetzt in eine Marktphase gehe mit hohen Zinsen, das vielleicht noch kombiniert mit rezessionären Zeiten, dass Volkswirtschaften eher sinken, als dass sie steigen oder andere Brüche in den Volkswirtschaften passieren, dann wird es ein Momentum-Index eben auch schwer haben. Und dann kann der auch mal ein paar Jahre eben nicht gut funktionieren. Und wir haben die Kunden, die sagen, ich kaufe nicht den einen Faktor, sondern ich kombiniere die Faktoren beispielsweise. Aber das kommt trotzdem häufig immer auf dieses starke Fundament, MSCI Acqui, MSCI World oder dann die regionalen Blöcke wie USA, Europe, Japan, Emerging Markets. Und darauf baut man dann.
Genau, diese Faktorindizes gibt es natürlich auch dann alle für die Regionen, vielfach ja auch abgebildet für ETFs. Bei den Regionen sieht man dann ja auch manchmal, da tut sich dann was, was man beim weltweiten Faktor gar nicht sieht. Ja, also Value ist so ein Ding, ja. Ich meine, wir haben seit 5 Jahren den KI und vorher einen simplen Technologieboom. Ja, man würde also sagen, naja, der MSCI World und S&P 500 sind super gelaufen, natürlich, aber interessanterweise in den letzten 5 Jahren Europe Value gleich auf mit dem S&P 500 in Euro, was jetzt nicht nur an der Währungsseite liegt, sondern insbesondere darauf, dass die Value-Werte, die Finanzwerte insbesondere in den letzten 5 Jahren kräftig zugelegt haben. Aber nochmal zu dem Thema Momentum zurück, das gesagt, sie sind nicht immer die ganz auf der Höhe der Zeit. Es gibt Phasen, da läuft es schlecht. Und so eine Phase war ja 2022, ja, als die Zinsen gestiegen sind. Da war der Momentum-Faktor erstmal noch am Anfang voll in Technologie, hat dann den Abschwung mitgenommen. Ja, und dann gab es eine Umschichtung im Momentum-Index. Da sind natürlich die Tech-Werte rausgeflogen. Plötzlich war man dann bei Energie und teilweise auch bei Gesundheit, also bei defensiveren Aktien, ein bisschen Konsum auch dabei. Ja, und dann drehte das. Dann kam im November 2022 plötzlich ChatGPT und Technologie war wieder das Riesenthema, war aber im Momentum-Index unterrepräsentiert. Also man hat, und ich glaube, das muss man schon sehr genau wissen, ein gewisses Time-Lag, eine gewisse Verzögerung.
Die braucht's auch. So ist der Momentum-Faktor ja im Prinzip sogar konstituiert, dass wir sagen wir, wir wollen uns ja bewusst einen gewissen Zeitraum anschauen, in dem eine Aktie funktioniert oder eben auch nicht funktioniert und gehen deswegen in diese Aktie oder nehmen deswegen die Aktie in den Index auf. Und natürlich, wenn die Trends sehr schnell sind oder eben sehr schnell drehen, dann kann es natürlich passieren, dass der Momentum-Faktor sozusagen nicht schnell genug mitkommt. Und ein anderes Beispiel, was ihm einfach ein bisschen Nebenwirkung nochmal darzustellen, wenn wir Volatilität nur in einem bestimmten Bereich des Marktes erleben, also wenn wir eine gewisse Dislokation bei den Volatilitäten haben, weil ein gewisser Sektor durch Rahmenbedingungen, politisch, ökonomisch, welche auch immer das sein mögen, betroffen ist, dann habe ich eine Unterallokation in dem Bereich, weil die Volatilitäten so hoch sind, selbst wenn die Aktien ein Momentum haben. Und wenn das dann wieder sich normalisiert, dann bin ich auch in dem Bereich nicht investiert. Also es ist schon, es hat gewisse Verzögerungen, die sind aber bewusst eingebaut und die konstituieren am Ende eigentlich den Momentumfaktor.
Also man darf beim Momentumfaktor nicht erwarten, dass man jetzt da wirklich sowas hat wie ein Portfolio, was von einem Börsenbrief geführt wird. Hier immer die 10 heißesten Aktien, in denen bist du jederzeit drin, sondern es ist eben der ja langfristig, historisch sehr erfolgreich, ja auch wissenschaftlich sehr gut unterfütterte Versuch, trendstarke Aktien systematisch zu allokieren, ohne jetzt dabei wirkliche Einzelwertklumpen zu haben. Aber auf Sektorbasis kann es ja nun schon auch mal eine deutliche Abweichung geben gegenüber dem MSCI World. Also du hast zwar 350 Werte drin, aber ich glaube, es kann theoretisch auch sein, dass eine Branche so gut wie gar nicht vorkommt, oder?
Das kann passieren und das passiert auch tatsächlich. Es ist unwahrscheinlich, weil am Ende Einzeltitel dann doch teilweise ganz anders funktionieren als der Sektor. Das liegt auch daran, dass Sektoren, kommt es auf den Sektor an, teilweise eine Mischung aus sehr vielen verschiedenen Subsektoren sind und Aktien sind. Um ein Beispiel zu nennen, Materials, Grundstoffe, aber auch Chemie. Das heißt, ich habe vom Minenbetreiber bis zum Chemieunternehmen die Unternehmen im Sektor. Und die haben teilweise aber sehr unterschiedliche Treiber und Effekte.
Das ist ein schöner Beispiel. Also Materials ist für mich immer so ein Sektor, da frage ich mich, warum kauft überhaupt irgendjemand einen Materials-Sektor-ETF? Weil das ja so heterogen ist, ja. Und du hast das ja über Jahre gesehen, als die Minen noch so schlecht gelaufen sind. Inzwischen ist das durch Gold ein bisschen anders gewesen. Chemie, Dauerthema, was eigentlich extrem schwierig ist aus Investorensicht. Aber dann hattest du immer die da auch eingruppierten Industriegas-Oligopolisten, also eine Linde, eine Air Liquide, eine Air Products und Chemicals, eine Nippon Sanso. Und die haben das Ding dann getragen, aber es passte irgendwie nicht dazu. Und das ist dann halt so ein Fall, ja. Das Linde ist ja auch so eine Momentum-Aktie, über viele Jahre sehr, sehr stark gelaufen, die dann eigentlich so ganz einsam das Fähnchen des Sektors hochhält, ja.
Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Sektorallokation auf Null geht, die ist da, aber die ist jetzt nicht sehr hoch.
Aber es kann schon deutlich abweichen
vom MSCI World. Und Tech, du hast Tech angesprochen, ist das Musterbeispiel. Wir haben wenn wir mal Financials nehmen, die sehr gutes Momentum in diesem Jahr, viele in den USA wie in Europa ein sehr gutes Momentum gezeigt haben. Einige Finanzwerte jetzt mittlerweile im Index, Industriewerte aus Europa beispielsweise, die jetzt auch wieder funktioniert haben. Also das kann mal so und so ausschauen. Und was schon auch der Punkt ist, wir haben den Wechsel in der Indexzusammensetzung. Und das, was vor einem halben Jahr im Index war, ist heute nicht im Index und wird im nächsten halben Jahr vielleicht nicht im Index sein. Das heißt, die Veränderung in der Sektor-, teilweise auch in der Länderstruktur, die ist eingebaut und die ist aber eben auch ganz bewusst so gewählt.
Ihr habt ein bisschen rumgeschraubt am Momentum, nämlich früher war es immer nur halbjährlich, die Überprüfung. Jetzt macht ihr das plötzlich quartalsweise. Bedeutet das, dass die Umschichtungshäufigkeit, der Umschlag, Turnover hast du das genannt, aufs Jahr gesehen nochmal zunimmt und dass es damit auch natürlich, was die Umschichtungskosten angeht, wenn wir über die Indexreplikation sprechen, wieder teurer wird?
Also zunächst, das ist die Umstellung von 2 auf 4 Überprüfungen im Jahr, ist genau der Ausdruck dessen, der Effekt dessen, was ich genannt habe, dass wir einfach schnellere Trendumkehren in den letzten Jahren gesehen haben. Und um das, genau das gleiche wie mit 12 Monate, 6 Monate, und um das eben besser mit einbeziehen zu können, haben wir gesagt, dann gehen wir eben auf 4 Überprüfungen im Jahr. Ja, der Turnover steigt, der verdoppelt sich jetzt nicht. Wenn ich jetzt von 2 auf 4 gehe, verdoppelt der sich nicht. Das passt mathematisch auch nicht. Aber natürlich steigt er und er steigt schon ordentlich. Und ja, der Turnover geht hoch. Wir haben ohnehin Turnover-Limitation auch nochmal in der Indexkonstruktion drin.
Also es kann nicht sein, Extremfall, 350 Werte sind drin und wir haben einen brutalen Trendwende an den Märkten und Ländersektoren, alles egal. Am Ende müssten eigentlich von den 350 300 Unternehmen ausgetauscht werden. Das passiert nicht.
Ja? Nee, das passiert nicht. Das darf auch nicht passieren, sondern...
Aber verwässert das dann nicht, wenn du da irgendwie so Restraints reinbringst?
Das kann schon sein. Das ist knapp ja dann schon am Signal. Aber auch da müssen wir müssen eben alle Nachfragen und alle Präferenzen eben im Einklang halten. Wir können jetzt nicht sagen, gut, dann geben wir halt den Turnover auf und dann ist es uns wurscht. Oder umgekehrt, wir sagen, wir wollen das Signal bestmöglich abbilden und dann gibt es halt einen Turnover, der gigantisch groß ist. Also das wollen wir alles nicht. Das ist irgendwo der Weg in der Mitte. Und der Turnover, ja, der wird größer, aber eben es gibt Limitationen. Es ist immer schwerer, in einen Index reinzukommen, als drin zu bleiben, weil wir gewisse Pufferregeln haben. Und natürlich führt das am Ende zu höheren Handelsaktivitäten. Die Häuser, die das umsetzen, müssen die Aktien ja handeln. Das ist ja auch da, das ist keine Theorie. Am Ende werden diese Aktien in diesen ETF gekauft. Wir haben ja sehr effiziente Märkte an vielen Stellen. Das heißt, natürlich gibt es dann etwas höhere Handelskosten, aber das ist jetzt nicht so, dass die Handelskosten jetzt so explodieren, dass die Produkte keinen Sinn mehr ergeben würden wegen der Kostenseite.
Aber die Vorteile, also marktnäher zu sein mit dem Momentum, Trends auch früher abgreifen zu können, die überwiegen dann wahrscheinlich die Kosten. Ich vermute, ihr guckt euch sowas vorher an und könnt das auch irgendwie historisch simulieren, bevor ihr das entscheidet.
Definitiv. Natürlich machen wir das mal gemeinsam mit unseren Kunden, mit den ETF-Anbietern, wenn die sagen, wir würden gern ETF auf Momentum auflegen. Man kann sich ja auch als Anbieter entscheiden und sagen, es ist schön, wenn ihr das im Standard so festgelegt habt. Wir haben aber eine andere Idee, wir haben eine andere Perspektive. Wir wollen aber weiterhin 12 Monats Momentum haben nur. Wir wollen weiterhin nur 2 Überprüfungen im Jahr. Dann machen wir das auch möglich. Also es ist nicht so, dass wir sagen, das ist unser Standard, den haben wir gesetzt und man muss den nehmen, sondern ganz im Gegenteil, man kann natürlich gemeinsam mit uns auch Produkte anpassen. Wir hatten vorhin über Sector Neutral Quality gesprochen. Quality eben sektorneutral zu bauen, das ist auch eben eine Anpassung vom Standard, eine Abweichung vom Standard, weil wir gesagt haben, ja, das macht total Sinn. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man auch hier verschiedene Präferenzen am Ende zusammenbringen.
Aber es ändert sich ja dann schon was im Index und damit dann auch im ETF. Das heißt also, das Produkt, was ich im Portfolio habe, hat dann irgendwie einen leicht anderen Touch bekommen. Wie häufig kommt sowas vor, dass ihr Indizes von der Konzeption her verändert, sodass das auch ausstrahlt? Ich meine, es sind ja immer 2 Ebenen. Es kann ja sein, dass ein ETF-Anbieter den Index, auf den der ETF sich bezieht, austauscht. Das haben wir auch bei einigen Faktor-ETFs gesehen jetzt. wo man dann immer eigentlich die Informationen von der vom ETF-Anbieter braucht. Ja, warum macht ihr das jetzt? Das ist eine Entscheidung, da könnt ihr als Indexanbieter nichts zu sagen. Aber jetzt Änderungen auf Basis des Index, also da kann man ja noch weniger für tun, das liegt ja auch dann nicht mal im Ermessen des ETF-Anbieters. Man erfährt das vielleicht auch nur, wenn man diese ganzen Pflichtveröffentlichungen alle immer liest. Wie häufig kommt sowas vor?
Also da sind wir ganz stringent. Stabilität des Index ist für uns ein ganz hohes Gut. Also wenn wir morgen hergehen würden und sagen, na, wir verändern den Index, weil wir morgen wieder eine bessere Idee haben und verändern den Index jedes Jahr, jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr, das wird überhaupt nicht gut ankommen. Das wird bei den ETF-Anbietern nicht gut ankommen. Die würden uns dann schon auch auf die Finger hauen, das ist auch zu Recht. Und das wird bei unseren Investoren, bei unseren vielen Investorenkunden genauso oder noch weniger ankommen. Also das ist ganz wichtig, dass wir Indizes in ihrem Grundsatz stabil halten. Das gilt für den MSCI World, da noch viel mehr für diese großen Flaggschiffe. Wenn wir da hergehen würden und sagen, naja, jetzt haben wir morgen statt 23 Ländern machen wir mal 50 Länder und wir nehmen noch das mit dazu und wir nehmen noch die Small Caps mit dazu. Also das wird nicht funktionieren, sondern Stabilität ein ganz hohes Gut. Und bei Faktorindizes ist es genauso. Wir entwickeln die Faktormodelle weiter im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte. Aber bei Veränderungen, wir reden über Jahre. Es gibt Veränderungen, das ist auch gut und wichtig so. Aber die gibt es nicht unterjährig, sondern und diese Prozesse entwickeln sich auch über Jahre. Es ist nicht so, dass wir an einem Freitag sagen, ab Montag gilt ein neuer Momentum-Index, um Gottes Willen, sondern wir machen Vorschläge, wir diskutieren das mit unseren großen Kunden, mit den ETF-Anbietern und mit den Investoren. Dann wird eine Entscheidung getroffen, dann wird das über einen Zeitraum implementiert mit einer gewissen Vorlaufzeit und dann gibt es auch mal eine Indexänderung. Aber eben Stabilität ist ganz wichtig.
Immerhin bei den Momentum-Indizes ist es jetzt implementiert, die Umstellung ist, glaube ich, im August zum ersten Mal wirksam geworden, dass es da auch schon ein Rebalancing gab. Das nächste gibt es dann Ende November, also 3 Monate später. Und das werden wir natürlich auch wieder covern hier in unseren Medien. Wir hatten es ja bei Beyond the Noise, hat Sophie die letzte Umschichtung ja auch entsprechend kommentiert, was sich so getan hat, denn es ist ja doch immer interessant zu sehen, welche Einzelwerte insbesondere aus dieser Momentum-Liste rausfliegen und welche wieder zurückkehren. Es war ja wirklich dieses Jahr eine kurze Phase von 3 Monaten, wo kein MAG-7-Wert da drin war im Momentum-Index und trotzdem interessant ja in den ersten 9 Monaten der Momentum-Index noch immer mit einem Vorteil gegenüber dem MSCI World. Aber der muss eben nicht dauerhaft da sein. Du hast das gesagt, es gibt bei jedem Faktor eine Achillesferse sozusagen. Bei Value haben wir ja auch drüber gesprochen. Bei Quality sind es dann die hohen Bewertungen. Deswegen ist die Frage, macht es nicht Sinn zu sagen, also wenn man dieses Potenzial von Faktoren wirklich nutzen will, das nicht als Satellit zu nehmen, nicht den einzelnen Faktor rauszugreifen, sondern zu sagen, man nimmt es als Alternative zum Portfoliokern, zu sagen, also alle Faktoren sind zusammengepackt statt des MSCI World oder des Weltportfolio Index?
Es gibt es tatsächlich. Wir haben professionelle Kunden, die diesen Weg beschreiten. Die sagen, naja, wir nehmen einfach verschiedene Faktoren. Das müssen nicht alle 7 sein. Haben oftmals 3, 4 verschiedene Faktoren, die eben vor allem die unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich laufen. Also nehmen wir mal Value, Quality, Momentum beispielsweise in ein Set mit rein. Und gewichten dann je nach Marktphase diese Teile um. Wir haben auch Modelle, das heißt Multifaktor. Das heißt, da werden in auch quantitativen Modellen verschiedene Faktoren zusammengefasst. Und die Gewichtung funktioniert auch hier regelbasiert über Optimierungsmodelle, eben je nach Marktphasen und volkswirtschaftlichen Phasen, um hier genau das umzusetzen, dass der Faktor ein höheres Gewicht hat, in einer Phase, in der in der Theorie er am besten funktionieren sollte.
MSCI World Multifaktor Index. Auch da habt ihr den Leitfaden und die Methodologie im Internet veröffentlicht und ich habe da wirklich mal versucht, das zu lesen. Und da muss ich natürlich schon sagen, kommt man irgendwo an die Grenze dieses einfach transparent fair. Also fair mag das sein, da habt ihr die Credibility für, aber einfach und transparent ist das eben dann ja nicht, weil ich sehe ja diese Auswahllisten zum Beispiel gar nicht, wie jetzt irgendwelche Aktien gewichtet sind, warum, welche Eigenschaften sie haben. Ich sehe am Ende nur, okay, der ist drin und der ist nicht drin. Ist das mal irgendwie für euch ein Thema, gerade bei diesen Faktorindizes, wo ja nicht so klar ist, so eindeutig ist, warum jetzt bestimmte Aktien drin sind oder draußen sind, warum daraus sich Gewichte, Sektoren und Länderindizes ergeben, das stärker aufzubereiten? Oder ist es etwas, wo er sagt, naja, also das sind eigentlich Informationen, die so tief ins Research reingehen, dass das schon eher eure Infoservices sind?
Ich würde vielleicht beginnen mit der Transparenz und der Einfachheit. Was wir natürlich hochtransparent haben, sind die Methodik-Handbücher. Du hattest sie ja erwähnt, das heißt die Konstruktion des Index. Die Grundlagen, die sind natürlich transparent, genau. Die sind öffentlich, sie sind regelbasiert. Auch da wieder ganz wichtiger Punkt, alles ist regelbasiert.
Wobei das bei Multifaktor also dann wirklich schwierig wird. Da wird dann der Z-Score berechnet aus Value und Quality und da stehen ja auch wieder einzelne Faktoren dahinter. Also da muss ich auch schon überlegen.
Ja, bei Trivial würde ich gewisse Abstriche machen. Ja. Das ist richtig. Und je mehr Faktoren auch noch zusammengebaut werden, wird es komplexer und um Komplexität nochmal einen draufzulegen. Wir haben sogar nicht einen Multifaktor-Ansatz, wir haben mittlerweile zwei historisch gewachsen. Wir haben jetzt gerade 9 nochmal lanciert, weil wir auch hier die Modelle weiterentwickelt haben, um eben auch noch besser das Ganze umsetzen zu können. Aber trivial sind die nicht. Das ist, ich glaube, da können wir uns einigen an der Stelle, sondern sind hochkomplexe Zusammenhänge, hochkomplexe Modelle, die dahinter stehen.
Also quasi und neben dem Faktor Zoo auch noch die Faktorzucht.
Ja. Das ist ein schönes Beispiel sozusagen. Kommt dann eben die Kombination noch mit dazu, um auf den Punkt nochmal einzugehen. Aber wir haben Kunden im professionellen Bereich, hauptsächlich institutionellen Bereich, die sagen, das ist genau das, was ich machen will. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich verstehe die Zusammenhänge. Und ich sehe die Chancen auch darin und weiß auch, wie ich mit den Risiken umgehen kann. Und ich gehe sehr stark auf dieses Faktor-Investing. In der Bandbreite ist es eben aber am Ende trotzdem eher der Satelliten-Approach.
Es ist dann eher der Satelliten-Approach. Ich persönlich finde ja ein Momentum, ne? Weil es halt noch sehr schön nachvollziehbar einfach ist. Es ist halt, ja, risikoattestiert, fein, aber am Ende ist es halt Kursveränderung und man sieht ja auch, dass im Index sich eine ganze Menge tut. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier Gäste habe, die über Strategien, Investmentstrategien plaudern, dann muss ich immer auch die Frage stellen, ja, was machst du denn selber? Ich meine, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Indizes, ja, vom Weltportfolio über bestimmte Länder und Sektorbarometer bis hin dann zu Faktoren und so komplexen Geschichten wie Multifaktor. Wie legst du eigentlich an? Bist du dann einer, der sagst, oh komm, Weltportfolio ist ganz einfach, oder sagst du, nee, also weil ich schon den ganzen Tag Indexing mache und passiv arbeite, will ich wenigstens in der Geldanlage für mich selbst dann richtig aktiv sein und du handelst heute Drone Shield und morgen Novo Nordisk?
Schöne Frage. Ich fange mal mit dem Fundament an. Und das Fundament, das ist, glaube ich, gar nicht so viel anders als das, was viele Investoren, was viele Zuhörer genauso machen. Mein Fundament ist der MSCI ACWI, All Country World Index. Und das ist auch wieder wie beim Hausbau, das Fundament, das bleibt. Und das verändert man nicht, und das lässt man lange liegen. Und dann geht das, was man so übrig hat, das geht dann in dieses Fundament. Und das ist auch richtig so. Was ich schon auch mache, das machen ja auch viele professionelle Kunden, das macht der Anleger, der vielleicht erstmal einen ETF-Sparplan anlegt, das macht so im persönlichen Umfeld, macht der Banker, der Anwalt, die Ärztin, die Zahnärztin sehr erfolgreich, sagen vielleicht nochmal regionale Blöcke, also USA, Europa, auch Japan, Emerging Markets, dass man dann nochmal die Gewichte verändert und top eben auf diesem Fundament aufbauend. Und dann kommen vielleicht 3 Punkte, bei denen ich sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz so üblich oder das hat man jetzt nicht ganz so oft. Und das ist tatsächlich, ich bin Faktor-Investor, ich finde das ganz spannend. Deswegen habe ich auch verschiedene Faktor, ETFs dann am Ende im Portfolio. Der zweite Punkt, und ich glaube, der kommt dann einfach irgendwann mit dem fortschreitenden Alter, dass man das Investing mehr in die Gesamtsituation einbettet, in den gesamten Rahmenbedingungen. Das heißt, das Ganze holistischer sieht. Die Frage, wofür investiere ich denn? Was ist denn mein Ziel damit? Und damit einhergehend kommt auch so ein Multi-Asset-Einsatz irgendwann mit rein. Das heißt, man schaut sich, irgendwann fängt man an, sich Private Equity anzuschauen, Immobilien anzuschauen, vielleicht den einen oder anderen Rohstoff mal anzuschauen, um das Ganze eben nochmal holistischer abzubilden. Und der dritte Punkt.
Das heißt, wir können davon ausgehen, du hast auch Gold.
Man kann davon ausgehen, dass ich auch Gold habe, aber nicht physisch, sondern in den Papieren, die es dann landläufig dann am Markt zu kaufen
gibt. Die ja dann physisch hinterlegt sind und aus steuerlicher Sicht natürlich auch den dinglichen Auslieferungsanspruch verbriefen sollten. Auch die hast du natürlich im Scalable Broker.
Genau, so ist das. Und der dritte Punkt, das ist jetzt nicht der große Wurf, das ist so ein bisschen der Hang zur Perfektion, dass, wenn man sagt, das ist jetzt meine Asset Allocation, meine Multi-Asset Allocation, wie kann ich denn dann auch bei den Produkten nochmal optimieren? Wie kann ich da an den effizienten Rand gehen und schauen, was Performance vergleichen, Kosten vergleichen, also wirklich so in die kleinsten Details gehen, um das Portfolio dann entsprechend auszugestalten? Wie gesagt, ist nicht der große Wurf. Ist so ein bisschen wie wenn ein Bild an der Wand schief hängt, das kann ich auch nicht haben, da muss dann irgendwie wieder gerade sein.
Also okay, sind wir dann letztendlich ja auch beim Fundament wieder, wie beim Scalable ETF, wo ja genau das gemacht wird, ja, auf Basis des MSCI All Country World eben hinzugehen. Wie kann man optimieren, nicht durch Auswahl von Aktien oder von Zielmärkten, sondern rein durch die Struktur, sprich, wo macht es besonderen Sinn, mit Swaps zu arbeiten, um zum Beispiel wie in den USA steuerliche Vorteile zu generieren oder wie bei den chinesischen Festlandaktien von dem Marktzugang einfach zu profitieren, der ja noch in den letzten Jahren über den Repo-Markt zusätzliche Renditen gebracht hat, und wo macht es Sinn, einfach voll replizierend die Aktien im Portfolio zu haben. Das ist ja dann sowas wie mit dem schief hängenden Bild, ne?
Das sind genau diese Details, auf die es am Ende ankommt. Das sind wichtige Unterschiede, und im Laufe der Zeit kumuliert sich das natürlich auch entsprechend auf, diese Vorteile, die man eben in diesen kleinen Details dann noch generieren kann. Und ich sage immer, das reicht dann für die gute Flasche Wein mit sehr netten Menschen am Freitagabend. Und auch darauf kommt es dann am Ende an. Das heißt, ein paar Themen, die vielleicht etwas ungewöhnlicher sind, aber ganz wichtig, die Basis ist das, was viele machen, und das ist auch gut und richtig so.
MSCI, ja, das sehen wir ja auch hier im Scalable Broker. Manuel, vielen, vielen Dank für diese Erklärungen rund um Factor Investing. Nochmal für den großen Bogen im Bereich Indexing und Portfolio Management. Ich kann dich aber natürlich nicht hier rauslassen ohne eine allerletzte Frage. Ihr habt momentan bei MSCI 250.000 Indizes. Auf die gibt's jetzt nicht alle Produkte, weil viele sind halt auch nur als Benchmarks dann für Vermögensverwalter gemacht. Aber trotzdem die Frage, was glaubst du, wo geht dieses ganze Thema Indexing in den nächsten 5 Jahren hin? Sehen wir da noch irgendwie großartige Innovationen oder werden's einfach immer mehr?
Also ich glaube, es werden tatsächlich immer mehr, und zwar viel mehr. Wenn man sich mal anschaut, wo der Markt in den USA mittlerweile ist, was der ETF-Markt, welche Produkte es gibt. Es gibt gerade in den USA viele Produkte, die haben wir hier in Europa noch gar nicht. Das heißt, da wird es mit Sicherheit etwas über den Atlantik schwappen in der Zukunft. Ich glaube, dass wir noch viel mehr in andere Asset-Klassen gehen, dass wir viel mehr eben Multi-Asset-Ideen haben werden, dass wir Alternatives, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien in der Kombination was haben werden. Ich glaube, wir werden uns noch deutlich stärker um das Thema Altersvorsorge kümmern in der Zukunft und auch im Aktienbereich beispielsweise die Frage, wie kann ich denn, wenn jetzt der Investor sagt, naja, ich bin vielleicht etwas risikoaverser, wie kann ich denn vielleicht auch Produkte haben, die zwar dann nach oben etwas limitierter sind, die mir aber auch einen gewissen Puffer und gewisse Absicherung nach unten zeigen und ermöglichen. Das heißt, wir haben da noch viel vor. Wir haben auch noch viel in der Pipeline, ganz viele Ideen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre.
Ja, und du siehst ganz viel von dem, was dann hinterher als Produkt im ETF landet, kommt vom Indexanbieter, der eben nicht nur eine Berechnungsstelle ist, damit auch eine neutrale Plattform, sondern auch eigene Ideen generiert. Manuel, Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Dir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's doch gerne weiter. Gib uns eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen, über was wir hier im Podcast sprechen sollen oder wo du nochmal gewisse Nachfragen hast. Wir freuen uns auf deine Nachricht an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Medien auf dem Kanal von Scalable Capital oder auch gerne direkt an mich auf Instagram @cwröhl. Für heute war's das. Vielen Dank und bis bald. Tschüss aus Berlin.